Im letzten Jahr gab es im Netz ein Video, das wurde zum viralen Hit. Und zwar wurde dort ein kleiner, vierjähriger Junge gefragt, sind in deinem Kindergarten eigentlich auch Ausländer? Und die Antwort des Jungen kam prompt, nein, da sind nur Kinder. Jetzt könnte man ja annehmen, Migration, Integration bei Kindern offensichtlich gar kein Thema. Die gehen damit viel lockerer rum. Christian Kurzke muss es wissen. Er ist Studienleiter bei der Evangelischen Akademie Meißen und weiß, wie man Kinder und Jugendliche mit oder ohne Migrationshintergrund zusammenbringt. Hallo, Herr Kurzke.
Na, hallo.
Jetzt haben wir eben kurz über das Video gesprochen. Ist es denn wirklich so, dass Kinder und Jugendliche weniger Berührungsängste haben mit Kindern aus Migrationsbiografien oder ist es das gleiche wie bei Erwachsenen?
Also wir wissen, dass je jünger Kinder sind, umso weniger Berührungsängste, je weniger Hemmnisse haben sie, aufeinander zuzugehen. Sie stellen noch nicht mal die Unterschiede fest, die wir als Erwachsene an ihnen sehen, an ihnen beobachten. Und erst so ab dem zweiten Lebensjahr geht es los, dass sie unterscheiden können zwischen Aussehen, Mädchen, Junge sein. Solche Sachen fangen dann an, eine Rolle zu spielen. Aber Kinder und Jugendliche wachsen eher einfach in einer Gesellschaft auf. Sie kommen aus einem Elternhaus, aus einer Familie, aus einem sozialen Kontext, in dem natürlich über Unterschiede gesprochen wird. Kinderbücher fangen an, Unterschiede zu machen. Nachrichten, die sie aufschnappen, Zeitungen etc. Überall geht es um die Unterschiede. Und allein die jetzige Zuwanderungsbewegung, das bekommen Kinder und Jugendliche mit. Und die Unterschiede sind dadurch präsent. Und die Frage ist, welche Rolle und welche Bedeutung bekommen diese Unterschiede dann im Alltag der Kinder und Jugendlichen und in deren Denken letztlich?
Kinder und Jugendliche begegnen sich ja nicht nur in der Schule, sondern auch im Sportverein oder in Jugendzentren. Was genau tun Sie, um dort Begegnungen zu fördern?
Mein wichtigstes Handlungsfeld teilt sich so ein in zwei Standbeine. Das eine ist, mit Fachkräften darüber nachzudenken, wie denn transkulturelles Lernen, die Begegnung mit dem anderen gelingen kann und wie auch die Irritation über Fremdes, über Anderssein gelingen kann, beziehungsweise was Irritationen und Angst haben, auslösen im Arbeitsalltag und aus Menschen machen, aus Kindern und Jugendlichen machen, aber auch aus Erwachsenen machen und wie ich damit rein ganz fachlich umgehen kann. Des Weiteren gibt es einfach Schlussfolgerungen zu ziehen für Kinder- und Jugendpolitik, für fachpolitische Entscheidungen, die zu treffen sind. Und das Dritte ist, zu ganz konkreten Themen, beispielsweise Männlichkeit und Migration, Fachtagungen anzubieten, zu organisieren und dort die Fragen, die Belange, die im Fachalltag bei den Menschen, die in der Berufspraxis tätig sind, auftreten, dort Raum und Zeit zu ermöglichen, genau diesen Fragen nachzugehen. Und dazu kommt, dass die Fachkräfte in der Regel ja auch nicht einfach nur Fachkräfte sind, sondern sie sind Bürger und Bürgerinnen unserer Gesellschaft und haben oftmals selber auch Themen, Unsicherheiten im Umgang mit Menschen, denen sie bislang noch nicht begegnet sind.
Das heißt, man müsste eigentlich eher die Erwachsenen schulen, die mit den Kindern umgehen, als die Kinder selbst? Oder wie kann man das genau verstehen mit dieser Fachkräftepolitik, die Sie angesprochen haben?
Richtig, es ist wichtig, eine gute Bildungsarbeit zu ermöglichen und eine gute Sozialarbeit zu ermöglichen. Und die kann nur dann gut sein, wenn das Bildungssystem gut ist. Das heißt, wir reden über bestimmte Rahmenbedingungen, die es bedarf, um eigentlich ein gutes Bildungssystem zu ermöglichen. Und dann sind wir wiederum bei der Ausbildung derjenigen, die später mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, sei es Lehrer, Lehrerin, sei es Erzieher, Erzieherin. Und da gilt es, ein riesengroßes Augenmerk drauf zu lenken, zu schauen, was für Bausteine, was für Elemente haben die in ihren Curricula, in ihrem Ausbildungsprozess. Und wir müssen nüchtern feststellen, dort kommen Aspekte von demokratischer Bildung, von interkultureller Bildung, von interreligiöser Bildung, von Globalisierungsaspekten zu wenig vor. Und dementsprechend schlägt sich das eben auch kaum dann nieder im fachlichen Handeln.
Jetzt arbeiten natürlich in soziokulturellen Zentren oder Jugendeinrichtungen viele Menschen, die eben noch nicht solch eine Ausbildung genossen haben, in denen diese Themen, die Sie eben nannten, schon vorgekommen sind. Was kann ich denn machen, wenn ich in solch einer Einrichtung arbeite und ich möchte mich jetzt dem Thema öffnen und ich möchte eben Jugendliche mit verschiedenen Migrationsbiografien oder auch ohne Migrationsbiografie zusammenbringen? Was sind da für mich so erste Schritte, die ich praktisch umsetzen kann?
Zuallererst bin ich immer der Meinung, nicht aufgeregt sein, weil es ist ureigenster Bestandteil von kultureller Bildung, von Jugendbildung, Angebote zu entwickeln, wo ich eigentlich hinterher nicht so wirklich weiß, wird das Angebot angenommen und wer kommt da. Und diese Situation hat sich nicht geändert. Das Zweite ist, nach rechts und links schauen, also zu überlegen, wer unter den Kooperationspartnern, wer im unmittelbaren oder überregionalen Umfeld hat bereits Erfahrung gesammelt und dort genau nach den Erfahrungen zu fragen, nach den Fehlern zu fragen, die gemacht worden sind, um die zu vermeiden und auch nicht selbst zu machen. Also Kontakte suchen, Gespräche suchen und ansonsten einfach losmachen und einfach den Handlungsalltag ausprobieren und aus Scheitern lernen und aus Gelingen genauso lernen.